Herzlich willkommen zu unserem dritten digitalen Gottesdienst. Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt und der steht in Matthäus 26, die Verse 17 bis 30. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu folgendem Mann. Er nannte ihn den Namen und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir ausrichten, meine Stunde ist gekommen. Ich will mit meinen Jüngern bei dir das Passahmahl feiern. Die Jünger führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 zu Tisch. Während des Essens erklärte er: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Herr? Jesus erwiderte: Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Die Zeit gerade mit Corona und Zuhausebleiben und all dem ist neben vielem anderen irgendwie auch so eine Zeit des Umplanens. Gemachte Pläne müssen gerade entweder komplett über den Haufen geworfen werden oder halt so, man muss völlig umdisponieren und schauen, wie zum Beispiel das Ganze auch geht mit Abstand. Messen fallen aus, Konzerte fallen aus, die eigene Geburtstagsfeier, vielleicht sogar die Hochzeit. Vom kleinen Meeting bis hin zur Europameisterschaft oder Olympia fällt alles aus. Gottesdienste finden plötzlich digital statt. Viele arbeiten von zu Hause und müssen zusehen, wie sie gleichzeitig noch ihre Kinder bei Laune halten können. Und es ist gerade einfach insgesamt sehr, sehr viel Kreativität gefragt, wenn es darum geht, wie bestimmte Dinge trotzdem laufen können und wie man sich in diesem neuen Alltag zurechtfindet. Und vielleicht hast du in den letzten Tagen von Zeit zu Zeit an das Sprichwort denken müssen: Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Weil es dir so vorkam, dass es gerade eh keinen Sinn hat, irgendwelche Pläne zu machen, weil man nicht weiß, was kommt. Das ist der eine Aspekt des Sprichworts. Aber eigentlich steckt dahinter nicht in erster Linie ein, hat ja eh alles keinen Zweck, Achselzucken, sondern eigentlich vor allem ein: Gott hat alles im Griff und er kommt zu seinem Ziel. Auch in Zeiten, in denen es ganz anders scheint. Und ich sage das nicht leichtfertig, sondern im vollen Bewusstsein, wie herausfordernd es aktuell für viele Leute ist, wie angstmachend, finanziell grenzwertig, gesundheitlich kritisch oder auch einfach insgesamt überfordernd. Aber ich glaube, dass es uns gerade dann Mut machen kann, auf den Gott zu schauen, den nichts und niemand daran hindern kann, seinen Plan zu erfüllen. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt dir da Mut macht. Gott kommt mit seinen Plänen ans Ziel. Und das ist das Beste, was uns Menschen passieren kann. In unserer Predigtserie Tischgespräche schauen wir uns an, mit wem Jesus so alles am Tisch gesessen und gegessen hat. Und es gab schon eine Predigt zu Pharisäern, also super religiöse Leute damals, denen er ordentlich die Meinung gegeigt hat. Und wir hatten schon eine Predigt zu Jesus, wie er mit ausgestoßenen Sündern am Tisch saß und ihnen die Gnadenbotschaft verkündet hat. Und heute geht es darum, wie Jesus mit seinen Jüngern, also seinen Schülern und Freunden, gemeinsam isst. Und die Szene, die ich gerade schon vorgelesen habe, ist in drei Gesprächsteile unterteilt. Im ersten Teil geht es um die Vorbereitung für das sogenannte Passahmahl. Im zweiten Teil geht es um die Enttarnung der Person, die Jesus verraten wird. Und im dritten Teil geht es um das letzte und eigentlich sollte man es vielmehr das erste Abendmahl bezeichnen. Meine Punkte dazu sind, erstens, wie schlimm Sünde für Gott ist, dann, wie schlimm Sünde für uns Menschen ist und drittens, wie Jesus unser größtes Problem löst. Wie schlimm Sünde für Gott ist. Jesus ist hier in der Szene im Gespräch mit seinen Jüngern, die ihn fragen, wo sie gemeinsam das Passahmahl feiern wollen. Und Jesus gibt ihnen den Auftrag, in die Stadt zu gehen, also nach Jerusalem rein, und dort zu einem bestimmten Mann zu gehen und ihm dann diese irgendwie bisschen kryptische Botschaft zu überbringen: Der Meister lässt dir ausrichten, meine Stunde ist gekommen, ich will mit meinen Jüngern bei dir das Passahmahl feiern. Und die Jünger machen es so. Zwei Sachen sind in diesen Sätzen bemerkenswert und wo wir nochmal genauer hinschauen sollten. Und zwar das jüdische Passahmahl, das hier gefeiert wird, und Jesu Aussage, meine Stunde oder auch meine Zeit ist gekommen. Und beim Passahmahl lohnt es sich, so ein bisschen mehr auszuholen, weil dadurch später umso genialer deutlich wird, wie Jesus Gottes Plan erfüllt. Das Passahmahl ist ein Erinnerungsfest, das Gott sich ausgedacht hat, als er sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Mehrere tausend Jahre vor Jesus, zur Zeit von Mose, kurz vor der letzten der 10 Plagen. An diesen Tag der Befreiung soll sich das Volk jedes Jahr erinnern, und zwar daran, wie Gott sie verschont und aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und die 10 Plagen hatte Gott geschickt, weil der ägyptische Pharao die Israeliten nicht einfach so gehen lassen wollte, sondern sie gerne auch noch weiterhin als Sklaven halten wollte. Und das waren sie schon seit 430 Jahren. Und diese Plagen werden von Mal zu Mal krasser. Heuschrecken, Finsternis, Krankheit und so weiter. Und die 10. der 10 Plagen sah so aus, und das ist wirklich hart, dass Gott jede erstgeborene Person inklusive der zuerstgeborenen Tiere töten wird. Also dich oder deine ältere Schwester, deinen älteren Bruder. Warum macht er das? Als Strafe für ihre Schuld. Als Strafe für ihre Sünde. Und wenn man sich die Texte dazu durchliest, dann fällt plötzlich was auf. Bei allen Plagen war es so, dass Gott die Israeliten einfach so verschont hat. Zum Beispiel bei der Heuschreckenplage. Ganz Ägypten ist betroffen, nur die Gegend, wo die Israeliten wohnen, da ist alles gut. Und so bei den anderen Plagen auch. Es traf immer nur die Ägypter. Und Gott zeigt dadurch, dass er stärker ist. Stärker als die falschen Götter der Ägypter und dass er seine Hand über sein Volk hält. Aber jetzt, bei der letzten Plage, sagt Gott zu den Israeliten: Jeder Haushalt muss ein Lamm schlachten und mit dem Blut den Türpfosten, also den Türrahmen, bestreichen. Und wenn ich dann, also Gott, durch Ägypten ziehe, um diese Strafe zu vollstrecken, und dann am Türrahmen das Blut sehe, werde ich an diesem Haus vorübergehen und es verschonen. Was bedeutet es? Es bedeutet im Umkehrschluss, eigentlich müsste Gottes Strafe genauso auch die Israeliten treffen. Weil eigentlich sind auch sie nicht schuldlos. In dem Buch Hesekiel, das ist auch im Alten Testament ein bisschen später, steht, dass die Israeliten den ägyptischen Göttern nachgelaufen sind. Sie haben also nicht Jahwe, ihren Gott, den einzigen Gott, geehrt, sondern lieber irgendwelche selbstgemachten Götzen. Und damit haben sie nur noch mehr gezeigt, dass auch sie Sünder sind. Versteht ihr die Logik dahinter? Gott kann über Sünde nicht einfach hinwegsehen. Und das betrifft die Ägypter genauso wie die Israeliten. Und damit das Letztere nicht trifft, braucht es ein Opfer. In dem Falle ein makelloses, perfektes Lamm, das stellvertretend für die Schuld der Israeliten geschlachtet wird. Beziehungsweise braucht es sehr, sehr viele Lämmer, nämlich in jedem Haushalt eins. Und irgendwie ist es ein krasses Konzept, oder? Es zeigt, wie sehr Gott als perfekter Gott es nicht ertragen kann, wenn Schuld da ist. Schuld muss gesühnt werden. Was bedeutet, Gott kann nicht einfach so tun, als wäre sie nicht da, sondern es muss irgendwie wieder wettgemacht werden. Und dafür brauchte es ein fehlerloses Tier, weil wir Menschen es nicht wieder gut machen konnten oder könnten, sondern es eigentlich eher nur noch schlimmer machen würden. Und vielleicht denkst du dir dabei jetzt so, wow, das ist ganz schön blutig oder blutrünstig. Und auch so voll das verwirrende und alte Konzept. Und ich kann den Gedanken voll verstehen. Und gleichzeitig zeigt das Ganze aber auch, wie ernst es Gott mit Sünde ist. Selbst bei seinem auserwählten Volk, das 430 Jahre lang geknechtet wurde und in der Sklaverei war, kann er nicht einfach sagen, liebe Leute, das mit eurer Schuld, das interessiert mich nicht. Ich bin einfach nur froh, dass ihr jetzt endlich frei seid. Ihr hattet es jetzt schlimm genug. Sondern die Schuld steht zwischen Mensch und Gott. Und sie muss weg. Und deswegen war in den Jahrhunderten danach ein Lamm die zentrale Speise beim Passafest. Und damit die Erinnerung daran, Gott hat uns verschont und hat uns befreit. Und es hatte einen Preis. Ein Lamm musste sterben. Zwar jedes Jahr aufs Neue und das in jeder Familie. Und dieses Passafest wurde über Jahrhunderte hinweg gefeiert. Auch in der Zeit von Jesus. Und es war ein Freudenfest, das tagelang ging. Und eine Erinnerung daran, Gott hat uns unsere Schuld nicht angerechnet, sondern dank des Lammes dürfen wir leben. Und wenn Jesus seinen Jüngern sagt, bereitet das Passafest vor, dann wussten sie, was zu tun war. Essen besorgen, den Raum herrichten, Wein kaufen, ein Lamm kaufen und beim Tempel schlachten lassen und. Wie man eben eine Feier vorbereitet. Was sie nicht wissen konnten war, was sie an diesem Abend erwarten wird. Und wie Jesus die Passafeier auf sich beziehen wird. Und ab da alles völlig anders wird. Ein kleiner Hinweis darauf ist Jesu etwas verwirrende Aussage, meine Stunde ist gekommen. Was meint er damit? Ganz am Anfang seines Wirkens sagt Jesus einmal genau das Gegenteil. Er ist auf eine Hochzeit eingeladen, zusammen mit seinen Freunden und seiner Mutter, super peinlich, und da geht der Wein zur Neige, worauf ihn seine Mama dann hinweist. Und er antwortet ihr barsch, Frau, was habe ich damit zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann kümmert er sich doch darum und verwandelt Wasser in Wein. Was hat's mit dieser Stunde auf sich? Jesus ist sich Zeit seines Lebens, seines Auftrags sehr bewusst, dass er am Ende sterben wird, am Kreuz, wie ein Verbrecher, ist kein Versehen, wo irgendwie der Plan schief ging oder irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist, sondern er wusste, dass genau das passieren wird. Er wusste, irgendwann ist meine Zeit gekommen. Und zwar im Sinne von, irgendwann muss ich sterben. Und das nicht irgendwie so, wie wir halt alle irgendwann, wenn wir alt sind, mal sterben müssen, sondern das Ziel seines Lebens war der Tod. Und das, was er dadurch verknüpft mit seiner Auferstehung bewirken wird. Gottes Plan war es, seinen eigenen Sohn zu schicken, damit der für die Schuld aller stirbt. Ich weiß nicht, an was der Besitzer des Hauses, wo die Jünger und Jesus das Passamahl feiern wollten, gedacht hat, als er gehört hat, naja, seine Stunde ist gekommen. Vielleicht hat er gedacht, das ist Jesus Stunde gekommen, um Party zu machen. Aber Jesus hat in dem Moment an seinen Tod gedacht. Denn der lag nur noch wenige Stunden entfernt. Und damit komme ich zum zweiten Gesprächsteil. Das sind die Verse 20 bis 25. Und dazu, wie schlimm Sünde für uns Menschen ist. Mittlerweile hatten sich alle versammelt und Jesus macht dann auch sehr schnell deutlich, dass er mit "meine Stunde ist gekommen" nicht ans Feiern dachte. Während des Essens sagt er nämlich plötzlich: "Einer von euch wird mich verraten." Und ich wette, die Feierstimmung dürfte dann sehr schnell verflogen gewesen sein. Und die Jünger reagieren sehr verständlich, nämlich entrüstet und bestürzt: "Jesus, aber doch etwa ich nicht, oder?" Und bevor Jesus dann Judas bestätigt, dass er derjenige sein wird, der ihn verrät, sagt er einige sehr bemerkenswerte Sätze in Vers 24. "Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden." Und hier wird nochmal sehr deutlich, das, was hier passiert, der Weg, den Jesus geht, das ist geplant und passiert nicht aus Versehen. Jesus wusste, was kommt und ist den Weg gegangen, den Weg zu seiner eigenen Hinrichtung, den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt wurde, also im Alten Testament. Wie ist das möglich? Wie kann jemand so sehr wissen, dass er jetzt bald sterben muss und es dennoch so bereitwillig auf sich nehmen? Ich glaube, es ist möglich, das nachzuvollziehen. Und zwar dann, wenn man versteht, warum Jesus sterben musste, warum das so wichtig war. Und die Antwort darauf ist nicht, weil er halt ein Aufrührer war und Verbrecher, steht ja irgendwie auch in der Bibel so, dass er deswegen hingerichtet wurde. Die tiefere Absicht seines Todes und warum Gottes womöglich so brutal klingender Plan so notwendig war, steckt auch in der Aussage Jesu hier. Und zwar: "Wehe dem Menschen, durch den er verraten wird, für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden." Auch wenn sich das ja offensichtlich an Judas richtet als den Verräter, steckt dahinter eine allgemeingültige Aussage. Was bitte ist schlimmer, als gar nicht geboren zu werden? Aus einem bekannten Geburtstagslied weiß man, dass es sehr schön ist, dass man geboren ist, weil man sonst sehr vermisst würde. Aber was ist noch schlimmer, als gar nicht erst geboren zu werden, wenn laut Jesus sogar das besser ist, als zu seinem Verräter zu werden? Ich glaube, es gibt eine Sache, die schlimmer ist. Und die ist der eigentliche Grund, warum Jesus sterben wird und warum das sehr, sehr notwendig war. Und zwar: noch schlimmer ist es, wenn man an seiner Bestimmung vorbeilebt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, und ich meine es überhaupt gar nicht so in dem Sinne von, ja, man muss die Bestimmung für sein Leben finden, so ein bisschen selbstverwirklichungsmäßig, mach was aus deinem Leben. Nein, ich meine es auf irgendwie eine sehr existenzielle Art. Entscheidend ist dabei nämlich, was die Bibel sagt, wozu wir als Menschen geschaffen sind, was unsere Bestimmung ist. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass wir dafür gemacht sind, in Beziehung mit Gott zu leben. Das ist laut Bibel unsere Bestimmung als Menschen, und zwar aller Menschen. Auch wenn man das vielleicht so nicht wahrhaben will oder sich das nicht so anfühlt. Aber das Problem dabei ist, dass wir diese Bestimmung verfehlen. Die Ursache dafür ist letztlich die gleiche wie bei den Ägyptern und Israeliten, nämlich unsere Sünde. Sünde steht zwischen uns und Gott. Sie verhindert Beziehung zu ihm. Und ich denke dabei weniger an so ein alltägliches Gutes und Schlechtes tun, sondern meine einen Grundzustand von uns Menschen. Der menschliche Standard, wenn wir geboren werden, ist, getrennt von Gott zu sein, Sünder zu sein. Und es zeigt sich in einem: eigentlich will ich selbst Gott sein. Auch wenn man das wohl nicht so formulieren würde. Ich will das Zentrum meines Universums sein. Und mein Grundzustand ist, dass da kein Platz ist für Gott. Und es trennt mich von Gott. Falls ich mich überhaupt für ihn interessiere. Denn Gott ist perfekt und ich bin es nicht. Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr gut verständliches Konzept. Wenn ich nicht singen kann, dann kann ich auch nicht in den Chor. Wenn ich nicht Fußball spielen kann, dann kann ich kein Spieler des FC Bayern sein. Wenn ich keinen Führerschein habe, dann darf ich kein Auto fahren. Wenn ich Sünder bin, kann ich keine Beziehung zu Gott haben. Es klingt scheiße, ist aber die Wahrheit. Und das eigentliche Problem dabei ist, dass ich diese ersten Sachen theoretisch lernen könnte. Ich kann einen Führerschein machen, ich kann auch Fußball spielen lernen. Klar, irgendwie beim FC Bayern spielen, der Zug ist abgefahren, aber an sich wäre das möglich. An diesem letzten, an meinem Zustand als Sünder, kann ich nichts ändern. Ich kann nicht von mir aus zu Gott kommen, auch wenn ich mich noch so sehr bemühe. Auch meine besten Taten reichen dafür nicht aus. Und ich bin auch gleichzeitig sogar noch selbst dran schuld. Weil eigentlich bestätigt sich das in meinem Alltag jeden Tag aufs Neue. Ich glaube, wenn wir Menschen mal ehrlich sind, zeigt sich doch von Tag zu Tag, dass genau das der menschliche Grundzustand ist. Und das ist bitter. Weil es eigentlich unsere Bestimmung ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Was ist schlimmer, als nicht geboren zu werden? Zu leben, aber für immer und ewig getrennt von Gott zu sein. Über den heißt es nämlich, dass er die Quelle des Lebens ist. Dass von ihm alles Gute kommt. Dass er segnen will. Dass er weiß, was wir brauchen. Dass er uns liebt und dass er sich außerdem nach uns sehnt. Für immer und ewig an unserer eigentlichen Bestimmung vorbeizuleben, das ist das, was die Bibel als Hölle bezeichnet. Nämlich auf ewig getrennt sein von Gott und das auch noch nach unserem Tod. Aber wehe, einer von euch macht an dieser Stelle das Video aus. Denn das ist nur der erste Teil. Aber es braucht diesen ersten und wirklich deprimierenden Teil der Wahrheit, damit der zweite Teil der Wahrheit umso heller leuchtet. Es kommt noch was ganz Entscheidendes. Gott hat uns nicht in diesem Zustand gelassen. Er hat uns nicht uns selbst überlassen, obwohl wir es eigentlich verdient hätten. Und damit komme ich zum dritten Teil des Gesprächs. Und dazu, wie Jesus unser größtes Problem löst. Was hier im letzten Abschnitt passiert, kennt man als Christ als Abendmahl. Ein Stück Brot essen, einen Schluck Wein oder Saft trinken. In dem Moment, wo Jesus das hier aber macht, ist das was völlig Unverständliches und Neues für seine Jünger. Denn das hier ist das erste Abendmahl überhaupt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass das jüdische Passafest einen festen Ablauf hat. Und außerdem alles so sehr symbolgeladen war. So werden in bestimmter Reihenfolge Dinge gegessen wie Brot und Lamm. An entsprechenden Stellen wird Wein getrunken und es werden Bibeltexte gesungen oder rezitiert. Und all das hat eine tiefere Bedeutung. Aber dass jemand sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das war nicht Teil der Passaliturgie. Das kam überraschend und das war neu. Das ist vielleicht so, wie wenn ihr es seit 20 Jahren gewohnt seid, dass es an Weihnachten Bockwurst und Kartoffelsalat gibt und plötzlich kommt eure Mutter auf die Idee, oh, dieses Jahr mal eine vegane Quiche. Da fällt einem die Kinnlade runter. Und wahrscheinlich wird es auch genau die Reaktion der Jünger gewesen sein. Warum macht Jesus das hier? Und was meint er damit? Jesus will seinen Jüngern und uns allen etwas sehr, sehr Wichtiges deutlich machen. Er zeigt, um wen und um was es wirklich geht. Nämlich um ihn und darum, wie er unser allergrößtes Problem löst. Nämlich die Sünde, die zwischen Gott und uns steht und die dafür sorgt, dass wir an unserer Bestimmung vorbeileben. Bei dem Passafest erinnern sich die Juden daran, wie sie dank des Lammes vor Strafe verschont wurden und natürlich dann auch, wie sie befreit wurden. Jesus deutet das um, und zwar auf sich selbst. Wenn ihr das Brot esst, wenn ihr den Wein trinkt, dann denkt an mich. Denkt daran, wie ich euch gerettet habe. Denn dank mir werdet ihr verschont. Ich werde für euch sterben, weil ich das perfekte Opferlamm bin. Ich habe ein Leben gelebt, frei von jeder Schuld. Ich lebe in perfekter Beziehung mit Gott. Ich bin Gottes Sohn, Gott selbst. Und ich werde für eure Schuld sterben. Vergesst das niemals. All das, was euch von Gott trennt, werde ich aus der Welt schaffen. Mein Blut wird fließen, damit vielen vergeben werden kann. Und wisst ihr was? Ich mache das gern für euch, weil ich liebe euch. An einer anderen Stelle heißt es in der Bibel, niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das gilt erst recht für Jesus. Denn der hat sein Leben geopfert, bevor wir überhaupt seine Freunde waren. Und hat uns damit überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, seine Freunde zu werden. Um Sünde einmal zu sühnen, braucht es damals in Ägypten beim ersten Passamahl ein perfektes Opfer. Nämlich ein Lamm. Und das in jeder Familie, also zehntausende Lämmer. Um Sünde für immer zu besiegen, braucht es damals bei der Kreuzigung, kurz nach dem ersten Abendmahl, ein perfektes Opfer. Jesus, der ein und für allemal starb, damit es nie, nie wieder ein Opfer braucht. Denn er war perfekt. Er hat nicht an seiner Bestimmung vorbeigelebt, sondern Gottes Plan perfekt erfüllt und in Beziehung mit ihm gelebt. Und deswegen feiern Christen das Abendmahl, um sich daran zu erinnern, was Jesus getan hat. Aus Liebe zu uns. Und mit uns meine ich nicht uns Christen, sondern uns Menschen. Was er aus Liebe zu uns Menschen getan hat. Und es gibt ein ganz besonderes Symbol in diesem Text, was eine gigantische Bedeutung hat. Und das ist der Becher. Beim Passafest wurden nacheinander insgesamt 4 Becher Wein getrunken, die für 4 Versprechen Gottes stehen, die er seinem Volk damals in Ägypten gemacht hat. Und das kann man nachlesen in 2. Mose 6. Und zwar sind die 4 Versprechen: Ich führe euch aus Ägypten heraus, ich rette euch aus der Sklaverei, ich erlöse euch und ich nehme euch als mein Volk an und bin euer Gott. Und anhand der bekannten Liturgie des jüdischen Passafestes weiß man, dass der Becher, den Jesus hier hochhält und bei dem er sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, der 3. Becher ist. Der Becher der Erlösung. Ich erlöse euch. Ich erlöse euch aus eurer selbstverschuldeten Sünde. Trinkt alle daraus. Erinnert euch alle daran. Ich bin euer Erlöser. Ihr alle braucht mich. Danach sagt Jesus, dass er keinen Wein mehr trinken wird, bis er ihn zusammen mit denen, die zu ihm gehören, in der Ewigkeit neu trinken wird. Also dann, wenn alle bei ihm sind, die ihm hier im Leben vertraut haben. Und man merkt, der 4. Becher der Passazeremonie, der fehlt noch. Und darauf wartet Jesus noch. Weil er noch auf die wartet, die hier in der Welt zu ihm gehören und die dann für immer und ewig bei ihm sein werden. Und für immer und ewig werden sie mit ihm dort feiern. Und diesen 4. Becher dort gemeinsam mit ihm trinken werden. Dieser Becher, der aussagt, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Jetzt und für immer. Jetzt und für immer werden wir gemeinsam feiern. Und das ändert das Hier und Jetzt und es ändert auch die Zukunft. Jesu Tod und seine Auferstehung haben Auswirkungen auf meinen Alltag und auf das, was nach meinem Tod passiert. Was verändert sich dadurch? Es verändert jetzt meine Identität. Wenn du darauf vertraust, dass sein Tod notwendig war, wenn du darauf vertraust, dass Jesus auch für dich gestorben ist, dann gilt das, dass er deine Schuld wegräumt. Das, was zwischen dir und Gott steht und dafür sorgt, dass du an deiner Bestimmung vorbeilebst, deine Sünde, die räumt er aus. Und das ist irgendwie ein tägliches Ding, aber vor allem ist es ein Identitätswechsel, ein neuer Grundzustand. Ich selbst bin kein besserer Mensch als andere. Da muss ich mir gar nichts vormachen. Wahrscheinlich schneide ich sogar im Vergleich zu anderen echt nicht gut ab. Aber das ist nicht das Entscheidende. Denn Gott vergibt, dank Jesus. Das Abgefahrene an Gottes Plan ist eigentlich nicht, dass Jesus sterben musste, sondern dass Gott denen, die darauf vertrauen, Schuld vergibt, obwohl keiner das in irgendeiner Weise verdient hat. Das ist wirklich abgefahren und das ist wirkliche Gnade. Und das ändert das Hier und Jetzt. Es befreit, es erlöst, so wie es der dritte Becher ausdrückt. Erlöst von der Schuld und der Last der Sünde. Es erlöst von diesem, ich kann mich noch so sehr anstrengen und irgendwie ist es doch nie genug. Aber Jesus war gut genug. Und gleichzeitig ändert es auch die Zukunft. Und es kann bei aller Schwere, die irgendwie manchmal über dem Leben liegt, auch eine Entspanntheit reinbringen, einen Trost reinbringen. Weil feststeht, wo es einmal hingeht. Zu Jesus, der mit dem vierten Becher wartet. Er wartet auf seine Freunde. Und er bereitet ein großes Fest vor. Und es kann sogar beruhigen, wenn meine Pläne daneben gehen. Wenn ich umplanen muss, wenn Sachen nicht so laufen wie gedacht, so wie gerade in der Corona-Zeit, wo irgendwie alles so unsicher ist. Aber Gottes Plan, der lief so wie gedacht, weil Jesus ihn bis ins letzte Detail erfüllt hat. Das ändert es jetzt und das ändert auch das für immer. Und hier könnte ich gut Amen sagen. Aber es gibt noch einen kurzen Epilog. Nach Jesu Worten folgt noch ein Satz. Und zwar, nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Dieser kurze Satz hat es nochmal richtig in sich. Wenn hier von einem Loblied die Rede ist, dann geht es um ein Lied, das Gott ehrt. So wie bei uns bei mittendrin in einem gewöhnlichen Gottesdienst, nicht digital, sondern in einem anderen Gottesdienst, Anbetungslieder gesungen werden, gemeinsam. So, um so ein Loblied geht es hier. Aber gleichzeitig geht es nicht um irgendein Loblied, sondern beim Passafest wurden ganz bestimmte Lieder gesungen. Und zwar die Psalmen 113 bis 118. Das sogenannte Hallel. Vielleicht kennt man das von dem Begriff Halleluja. Hallel bedeutet einfach Anbetung oder ja Lobpreis oder sowas. Und die Psalmen 113 und 114 wurden eher am Anfang der Feier gesungen. Und die Psalmen 115 bis 118 wurden am Ende der Feier gesungen, als Loblieder. Psalmen sind Lieder. Jesus und seine Jünger haben also die Psalmen 115 bis 118 gesungen und damit Gott gelobt. Lest die gern mal für euch zu Hause. Die drücken so stark aus, wie Gott ist. Und ich will jetzt am Ende noch den Schluss dieses Hallels lesen. Das ist der Psalm 118 und ich lese die Verse 21 bis 29. Und da steht: Ich danke dir, Herr, dass du mich gehört hast und mir zum Helfer wurdest. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott und er hat uns Licht geschenkt. Tanzt einen festlichen Reigen mit Zweigen in der Hand bis dicht an die Hörner des Altars. Mein Gott bist du und ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich preisen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Hier wird Gott gelobt für das, was er tut, dafür, wie er ist. Und vielleicht sind einige von euch schon so ein wenig hellhörig geworden. Denn in diesen Versen geht es, wie so oft im Alten Testament, um Jesus. Dieses Lied ist Jahrhunderte vor seiner Geburt geschrieben worden und doch geht es um ihn. Vers 22. Jesus ist der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben. Er wurde hingerichtet. Und der nun der Eckstein des ganzen Hauses, seiner weltweiten Kirche, auf dem alles aufgebaut ist. Das sagt er über sich selbst im Neuen Testament in Markus 12. Oder Vers 26. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Das rufen ihm die Leute zu, als er am Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, also quasi heute, in Jerusalem auf einen Esel einzieht und gefeiert wird. Auch das steht im Neuen Testament in Markus 11. Oder Vers 27. Der Herr ist Gott und er hat uns Licht geschenkt. Über Jesus heißt es, dass er das Licht der Welt ist, in Johannes 1. Und auch die Aussage, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, Vers 24, wird in etwas anderer Form nochmal aufgegriffen. Und zwar in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Und zwar geht es darum, dass Jesu Nachfolger da endlich bei ihm sind, am Ende aller Zeiten. Und er ein großes Fest feiern wird mit ihnen, welches in der Bibel als Hochzeitsfest bezeichnet wird. Jesus ist der Bräutigam und seine Kirche ist die Braut. Und da wird Jesus mit allen, die zu ihm gehören, diesen vierten und letzten Becher trinken, den neuen Wein, der Becher, der aussagt, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott, jetzt und für immer. Und nachdem sie diese Lieder gesungen haben, mit diesem Inhalt, nachdem Jesus quasi über sich selbst gesungen hat und darüber, wie er ist, steht er auf, geht mit seinen Jüngern zum Ölberg, lässt sich dort verhaften, einen Tag später hinrichten und erfüllt damit Gottes Plan, damit wir jetzt gerettet werden können und für immer Gemeinschaft mit Gott haben können. So, wie es von Anfang an gedacht war. So, wie es unsere menschliche Bestimmung ist. Jetzt und für immer. Und deswegen feiern Christen Abendmahl, um sich daran zu erinnern, weil Jesus im Hier und Jetzt rettet und man dadurch für immer bei ihm sein kann. Und an seiner Festtafel ist noch eine ganze Menge Platz. Amen.